Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne weite Welt. Heute ist der 26. Februar 2021 und diese Sendung heißt Stabil durch den Wandel.
Ja, und es ist bitterkalt, minus 10 bis minus 11 Grad heute. Und es wird aber ein sonniger Tag, ein wunderschöner Wintertag. Und wenn es trocken ist, dann macht die Kühle ja oder die Kälte gar nicht viel aus. Man kann so draußen rumlaufen, ohne dass es so eine beißende, kriechende Kälte ist. Sehr angenehm eigentlich.
Du hast heute Morgen um 5 schon den Ofen angefeuert, was eine gute Idee ist bei dieser Kälte. Es ist einfach hier so 2-3 Wochen länger richtig Winter.
Ja, und man genießt es auch ehrlich gesagt, wenn man wirklich diesen bulligen, warmen Ofen anhat, das Feuer da drin sieht und es wird dann richtig bullig warm und man guckt dann raus in diese wunderbare Schneelandschaft. Also großartig.
Ja, wir fangen gleich an mit unseren Meldungen Inland. Es gibt ja doch viel Veränderung, gerade in den letzten Tagen, was man in Deutschland den Menschen so alles zumutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir wollen am Ende einen Ausblick geben. Wir haben eine sehr schöne Leserzuschrift bekommen, wie man aus der Angst rauskommt, wie man im Gegenteil kraftvoll etwas dagegen setzen kann. Wir geben ja hier auch immer wieder Anregungen, aber da sind so ein paar neue Gedanken drin, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich werde das nachher auch einstellen, damit ihr euch das vielleicht sichern könnt, wenn man mal wieder in einem Moment des Schwankens sein sollte, dann hilft das auch wieder, sich zu stabilisieren. Ja, Andreas, die Politiker machen von sich reden. Wir haben gerade wieder den Skandal, der aufgekocht wird. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte an einem Dinner teilgenommen im Oktober, hat danach dann auch tatsächlich sich die Mikrobe eingefangen. Keiner weiß, ob jetzt dabei. Jetzt wird das wieder gerügt, wie er das denn machen könnte. Den Bürgern sozusagen Isolation aufzwingen, selber sich da fett in so ein Dinneressen reinzusetzen. Und der nächste Fall ist auch überhaupt nicht lustig, wenn es denn alles so ist und die Staatsanwaltschaft dem so nachkommt, wie es die Medien jetzt aufgeworfen haben, nämlich der Bundestag hat die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein aufgehoben. Damit wurde der Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse genehmigt. Und die Generalstaatsanwaltschaft München hat gestern bestätigt, dass in insgesamt 13 Objekten nach Beweismitteln gesucht wurde. Also er steht im Fokus von schweren Untersuchungen. Es geht nämlich um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Und es werden gegen 2 Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Ankauf von Atemschutzmasken gegen die Mikrobe ermittelt. RTL und NTV haben da ein bisschen Licht noch reingebracht. Auch die Bild-Zeitung hat berichtet, also es soll um hunderttausende Schutzmasken gehen, so die Bild-Zeitung, die dieser Politiker Nüßlein, CSU, einem Maskenhersteller als Aufträge erteilt hat und sich persönlich bereichert haben soll. Wir können noch nicht bestimmt sagen, dass es so ist, sondern die Staatsanwaltschaft arbeitet und untersucht. Demnach sollen diesem guten Mann Beraterhonorare bzw. seiner Firma Tektum gezahlt worden sein von ungefähr 650.000 Euro. Und nun steht die weitere Frage im Raum, wenn dem denn so war, ob er diese Summe versteuert hat.
Tja, und mein Vater sagte immer zu mir, das habe ich schon als kleiner Junge erfahren, wer an der Krippe sitzt, der frisst. Und wir wissen natürlich auch aus Erfahrung, dass in den demokratischen Parteienstrukturen man nur dann nach oben kommt, wenn man über bestimmte charakterliche Eigenschaften verfügt. Das will ich natürlich nicht für alle Menschen pauschalisieren, denn es gibt natürlich auch ganz aufrichtige und ehrliche Menschen, die dabei sind. Aber insgesamt für diejenigen, die nach ganz oben kommen, die müssen schon eine gewisse Qualifikation mit sich bringen in diesen bestimmten Bereichen auch. Und es ist interessant, weil ich mich ja mit dem Thema Demokratie auseinandergesetzt habe und mir fällt dazu ein Zitat ein von Alexis de Tocqueville, das hat er damals bei einer Reise durch die moderne Demokratie der USA von sich gegeben. Er hat gesagt, ich habe mich gewundert, wie weit Anstand und Verdienste unter den Regierten verbreitet sind und wie gering unter den Regierenden. Das fällt mir hier gerade ein. Und er hat irgendwann nochmal gesagt, der Präsident regiert nicht mehr im Interesse des Staates, sondern an jenem seiner Wiederwahl. Er prostituiert sich vor der Menschheit und anstatt ihren Gelüsten zu widerstehen, wie es seine Pflicht wäre, lässt er sich oft von ihren Launen antreiben. Und es geht hier zwar nicht um einen Präsident, sondern um einen führenden Menschen in der Politik, aber das zeigt es ziemlich deutlich, was hier doch zu verzeichnen ist.
Ich will noch ganz kurz etwas sagen zu Alexis de Tocqueville, damit auch jeder Bescheid weiß. Der Mann hat im 19. Jahrhundert gelebt, war heute berühmter Publizist, Politiker und auch Historiker. Ja, sehr schöne Einordnung, die du da vorgenommen hast, was das Verhalten von Regierungspolitikern angeht. Wir kommen noch zu einem anderen Fall, nämlich der betrifft den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und der hat einen Satz zu einem Kind gesagt in einem Bild-Livestream, der vielen Leuten sehr unangenehm aufgefallen ist. Immerhin darf man nicht vergessen, ist er der Kanzlerkandidat der Union. Und er hat Kinderfragen zur Mikrobe beantwortet. Und ja, es heißt hier bei der Bild-Zeitung, manche fühlen sich bei der Aussage von Markus Söder sogar an die sogenannte schwarze Pädagogik erinnert. Denn Söder sagte zu einer 7-Jährigen aus München wörtlich: Für dich ist jetzt die Einschränkung natürlich schlimm in der Schule. Aber wir haben Zahlen gehabt, wo viele Menschen echt gestorben sind. Und zwar wirklich viele. Weißt du, wenn du eine Woche nicht in die Schule kannst, ist das schlimm. Aber jemand, der stirbt, der kann nie wieder was machen.
Ja, also wenn man das einem erwachsenen Menschen sagen würde, dann würde man sagen, das ist zynisch, weil es erstens natürlich in dieser Form nicht der Wahrheit entspricht und zweitens natürlich auch eine Angstmache ist. Für ein Kind ist es mittlerweile aus meiner Sicht schon fast Quälerei, denn eine solche Seele, die sich in dieser ganz ursprünglichen Form noch befindet, die noch gar nicht ausgereift ist, wo die Wirkung dieser Sätze eine ganz andere ist als bei erwachsenen Menschen, da geht es schon in Richtung eines Missbrauchs der Seele. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich ein Schritt zu weit gegangen.
Ach was, Herr Söder hat sich einfach an das Papier des Bundesinnenministeriums gehalten. An das Angststrategiepapier, das ja auf der Grundlage von Hammer and the Dance entstanden ist und wo nach wie vor, auch wenn da jetzt Fokus oder die Welt darüber berichtet haben, wo aber nach wie vor weder ein Brennpunkt stattfindet, noch eine öffentliche Diskussion und worin den regierenden Politikern nahegelegt wurde, ein Worst-Case-Szenario aufzuziehen und in dieser Argumentation genau, was Söder gemacht hat, zu bleiben, nämlich gerade auch den Kindern ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn du dir deine Hände nicht wäschst, dann sterben deine Familienangehörigen. Und da sage ich ganz ehrlich, wir sind wirklich an einem Punkt angekommen, wo normalerweise nach meinem Empfinden da doch jetzt mal langsam die Leute den Hintern hochkriegen müssten, ihre Geschäfte öffnen müssten, auf die Straße gehen müssten und sagen müssten, wir machen das nicht mehr mit. Und wenn man die weiteren Themen heute sieht, du merkst, ich komme da in Wallung, dann frage ich mich, wie man in einer derartigen Ruhe verbleiben kann. Ich erinnere mich, wir haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr das erste Mal hier so diskutiert über das Begehr der Regierung, eine Tracking-App einzuführen, dass die Leute also kontrolliert werden, wer wen trifft, wie lange, wo und so weiter, um die Infektionszahlen einzudämmen. Das war damals die Argumentation. Wütende Proteste, Demos dagegen, das Ding kam vom Tisch. Die Regierung hatte zwar, ich glaube, so um die 60 Millionen Werbekosten verursacht dafür, aber am Ende war die vom Tisch. So hat man sich erleichtert zurückgelegt, hat gedacht, jetzt haben wir das also alles geschafft und solche Dinge kommen nicht mehr. Vor wenigen Tagen fing der österreichische Kanzler Sebastian Kurz an zu schwadronieren über einen EU-Impfpass. Also einer gibt ja offenbar dann immer das Signal. Und gestern, vorgestern wurde dann einfach EU-weit beschlossen, der EU-Impfpass auf digitale Weise kommt. Impfpass heißt, wer dann nicht gegen die Mikrobe geimpft ist, dem wird der Zutritt zu sehr vielen ganz normal alltäglichen Einrichtungen dann irgendwann nicht mehr erlaubt sein. Frau Merkel hatte vorgestern noch gesagt, ja, also bis 2022 sollte dieser Impfpass kommen. Jetzt sind wir schon bei vor dem Sommer. Das heißt also, in den nächsten 2-3 Monaten will man Europa den digitalen Impfpass aufdrücken. Mit anderen Worten, nicht nur eine Zweiklassengesellschaft, sondern vielen Menschen wird dann am Ende nicht einmal mehr der Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft erlaubt sein.
Ja, also ich kenne ja einige, wir haben ja einige Personen, die uns auch mit Informationen bestücken und die kommen auch aus Ministeriumkreisen und das ist wirklich sehr wichtig. Und man geht in den Ministerien auch davon aus und von den entsprechenden Institutionen, die von den Ministerien angeheuert sind. Das ist zum Beispiel Ernst & Young hießen sie früher, das nennt sich jetzt EY oder eben halt das IFO-Institut unter der Leitung von Herrn Fuß, der da auch sehr stark mit involviert ist. Und wir merken natürlich, dass mit diesen Strukturen jetzt gearbeitet wird und man geht davon aus, dass 60% der Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel, in anderen Ländern noch stärker, gegen diese Maßnahmen sind. Und es ist natürlich schwierig zu verhindern, dass die Leute das rausbekommen, dass sie eigentlich zu einer Mehrheit der Gegner gehören und nicht eine Minderheit, wie es eine Minderheit, die tatsächlich die Fäden ziehen, ihnen versucht zu suggerieren. Wir haben ja eine Paradoxie in allen Darstellungen, in allen medialen Darstellungen, die wir momentan erfahren. Und trotzdem werden sie exakt wie ein Uhrwerk durchgezogen. Und das Ganze geht natürlich durch ein Zusammenspiel der Hochfinanz in Verbindung mit den Politikdarstellern, mit dem World Economic Forum, mit den entsprechenden NGOs, die da drüber stehen und vor allem natürlich den angebundenen Medien, die ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden, die Dinge zu hinterfragen. Und genau das ist das Problem. Was jetzt fehlt, ist Recht und Gesetz. Die Justiz sind die einzigen, die jetzt noch wirklich etwas regeln können, denn das Volk ist offenbar sturmreif geschossen und nimmt mittlerweile alles träge hin, weil sie einfach keine Möglichkeiten mehr sehen. Das ist falsch, denn das Volk steht in der großen Masse gegen die wenigen, die das Ganze steuern. Ich erinnere mich jetzt hier wieder an Platon, der irgendwann gesagt hat mal, ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, in dem nicht das Gesetz über den Herrscher bestimmt, sondern dieser Herrscher nämlich über das Gesetz. Das ist der Punkt, den wir erreicht haben. Wir haben also die Rechtsstaatlichkeit verloren. Das ist für mich der relevante Punkt.
Es ist sehr schwierig, einer Gesellschaft zuzuschauen, wie sie in Trägheit untergegangen wird. Denn es ist nun wirklich so, es ist ja nicht allein in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, wo einfach diese Maßnahmen hingenommen werden und nun ist das innerhalb weniger Tage passiert, diese Geschichte mit dem Impfpass. Und zwar mit dem EU-Impfpass. Also Kanzlerin Merkel hat ja schon angekündigt, dass sie die EU-Kommission in den kommenden 3 Monaten informieren bzw. mit ihr zusammenarbeiten will, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, nationale digitale Impfausweise für die Covid-19-Impfung miteinander zu verbinden. Und ob dann dieses gemeinsame Dokument Vorteile für die Geimpften schaffe, das könne dann jedes Land selber entscheiden. Wir sehen aber schon, in welche Richtung es geht. Es gibt dann schon EU-Sondergipfel, die darüber beraten und natürlich werden dann diejenigen, die sich nicht impfen lassen, schwere Nachteile haben. Und nun redet man über die EU-Impfpässe, aber es geht jetzt schon los, dass man auch innerhalb der deutschen Landesgrenzen abhängig machen will, ob jemand einreisen darf, zum Beispiel in die Ostseeregion ohne Impfpass. Das heißt, es ist jetzt eine sehr schnelle Entwicklung. Andreas, woran liegt es, dass Sie es ich sehe es ja als Vorteil, dass Sie es in diesem Tempo versuchen, denn irgendetwas scheint Sie ja in aller Eile anzutreiben. Irgendein Teufel sitzt Ihnen im Genick, dass Sie es ums Verrecken durchpeitschen wollen.
Ja, dieses Tempo hat natürlich den Vorteil für die Menschen und den Nachteil für die Führenden. Das sind ja die Führer, die momentan an der Macht sind, dass sie durch diese hohe Geschwindigkeit selbst ins Stolpern kommen. Wir haben ja nun tatsächlich genügend Informationen geliefert, aber das gesamte Netz ist voll mit Informationen. Ob das Herr Professor Bhakti war mit der biologischen Einschätzung oder Herr Dr. Wodak und verschiedene andere Hockerts und wie sie alle heißen. Diese gesamte Struktur ist widerlegt. Die Auffliegung des Bundesministeriums des Inneren, die das Coronavirus zu inszenieren hatten, unter Anwendung von nicht sachverständigen Personen, die also im Prinzip mit diesen ganzen Virusgeschichten, mit diesen ganzen Infektionsgeschehen überhaupt keine Expertise aufwiesen. Genau das ist deutlich. Wir haben gestern oder vorgestern nochmal in unserem Podcast, das war ja schon fast historisch, was wir da auch uns getraut haben, und es hatte viele Rückfragen und auch viele Mails bei mir verursacht, dass wir mal das Unternehmen BioNTech ein wenig mal durchgehen genommen habe, wo ich darstellen konnte, anhand des Geschäftsberichtes von 2019, welche Institutionen von Bill und Melinda Gates Stiftung und von verschiedenen anderen Unternehmen, Großkonzernen und so weiter, inklusive einer europäischen Investitionsbank, sich dort reingebracht haben, genau zum richtigen Zeitpunkt, bevor die Aktien nach oben geschossen sind von diesem Unternehmen. Wenn wir dann sehen, dass in der EU 2018 bereits diese Durchimpfungskampagne schon bereits aufgebaut wurde, wenn wir dann sehen, dass im Oktober 2019 ein Manöver gemacht wurde mit Corona-Impfungen unter der Leitung des Weltgesundheitsministeriums, wie heißt das nochmal, WHO? WHO.
Weltgesundheitsorganisation
und so weiter, dann schließt sich dieser Kreis ja nun wirklich komplett zu. Es sind ja kaum noch Lücken da. Das Bild ist deutlich erkennbar, deutlich ableitbar, aber wir haben das Problem, dass es von den Leuten nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie offenbar sturmreif geschossen werden.
Ja, und soeben kommt die Meldung rein vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass Bundespräsident Steinmeier die Gründer und Unternehmer von BioNTech mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet haben. Bekommen haben das Özlem Türeci und Ugur Sahin. Über die Herrschaften hattest du ja vorgestern berichtet. Am 19. März werden sie in Schloss Bellevue das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Und natürlich wird auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei sein. Übrigens sind die beiden Wissenschaftler verheiratet. Es ist das Unternehmerpaar Türeci und Sahin.
Ja, das wundert mich nicht. Das schließt den Kreis wieder ein kleines Stückchen mehr. Wir sehen, wie alles ineinander greift, verzahnt in einem Getriebe, welches vorgegeben ist. Und das kann nicht einfach mal eben so laufen. Dazu braucht es, ich glaube, Jahrzehnte Vorbereitung. Und dieses Bild zeichnet sich immer mehr ab. Die Verschwörungstheorie ist mittlerweile längst keine Theorie mehr. Das Problem ist, kommen die Menschen nun raus? Oder glauben Sie weiterhin an die Axiome? Was sind Axiome? Axiome sind wissenschaftliche Vorgaben, die nicht mehr zu hinterfragen sind und auch nicht mehr hinterfragen werden dürfen, obwohl sie falsch sind. Und auf diesen falschen Grundannahmen werden weitere Annahmen draufgesetzt, die auch nicht mehr kontrolliert werden, weil sie basieren auf den Grundaxiomen. Und dann entwickeln sich genau diese Spiele und keiner stellt mehr die Frage, das ist wie in der Klimaerwärmung der sogenannten, dass keine Frage mehr gestellt werden darf. Das sind Axiome und da wird es dann natürlich kritisch. Und das wird durchgezogen bis hin zum Bundespräsidenten. Und wenn ich sehe, dass das Redaktionsnetzwerk Deutschland, da sind ja Journalisten, ich frage mich, wie fühlt man sich, wenn man solche Texte verfassen muss?
Ja, man glaubt, was man da schreibt. Man verdrängt vielleicht, vielleicht ist man auch restlos überzeugt von der Richtigkeit, dass hier zwei Retter der Welt ausgezeichnet werden von der deutschen Bundesregierung mal wieder, beziehungsweise dem deutschen Bundespräsidenten, der ja offiziell nicht zur Regierung gehört. Ja, und ich möchte noch mal auf diesen Impfpass zurückkommen, denn Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU hat jetzt angekündigt, Öffnungen sind nur dann möglich, wenn wir bestimmte Restriktionen machen. Und er sagt, man könnte ja den Bürgern Inlandsreisen ermöglichen, wenn sie mit ihrem Impfpass ihre Corona-Impfung nachweisen können. Also Timmendorfer Strand, in Zukunft nur noch mit Impfpass. Er sagt, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Das hat er bei RTL im Frühstücksfernsehen gesagt. Und er sagt, ich glaube ohnehin, dass Öffnungen in dem Bereich nur möglich sind, wenn wir diese bestimmten Restriktionen machen. Und er bezeichnet den von der EU geplanten europäischen Impfpass als sinnvolles Instrument. Sobald allen Bürgern ein Impfangebot gemacht worden sei, könne man mit Hilfe eines solchen Passes weitere Öffnungsschritte verantworten. Mit anderen Worten, man füttert jetzt die Menschen mit der Aussicht, Lockerungen, Öffnungen vorzunehmen, aber nur dann, wenn sie sich impfen lassen. Andreas, für mich fühlt sich das an wie eine ganz klassische Erpressung.
Ja, wir sehen hier natürlich auch das juristische Paradoxon. Es geht dabei natürlich um die sogenannten Grundrechte. Und die Grundrechte, das ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde, ist gewährleistet im Artikel 1 des Grundgesetzes. Jeder kann sich frei bewegen. Und wir sind eine freiheitliche Gesellschaft nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Die Grundrechte sind also ganz klar beschrieben. Wenn es aber heißt, wir bekommen die Grundrechte nur zurück unter der Voraussetzung, dass wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, nämlich eine Impfung, dann sind die Grundrechte gar keine Grundrechte mehr, sondern die Grundrechte sind ja abhängig schon von irgendwelchen Voraussetzungen, die der Bürger einzugehen hat, indem er die Oberfläche seiner Haut verletzen lässt durch eine Nadel, die in die Gewebe reingeschossen wird, um damit eine genmanipulierte Impfung, eine sogenannte Vektorimpfung, RNMA-Impfung eben halt durchzuziehen. Und was ich damit meine ist, damit muss das Thema Grundrechte natürlich definiert werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Einschränkung komplett überhaupt in irgendeiner Form mit dem Grundgesetz übereinstimmen kann. Das bedeutet, wir haben einen verfassungsrechtlichen Bruch, so wie es damals also schon von vielen Verfassungsrichtern gesagt wurde. Und ich wundere mich, dass die Justiz nicht eingreift. Nochmal.
Ich darf dich ganz kurz ein ganz kleines bisschen korrigieren, ja, auch wenn ich das sehr ungern mache. Aber mRNA und Vektor ist nicht dasselbe. Also mRNA-Impfstoffe werden im Gegensatz zu Vektorimpfstoffen nicht mit einem Trägervirus, mit einem Vektor, sondern über flüssige Nanopartikel, kleine Fetttröpfchen und so weiter, in die Zellen gebracht. Also ich wollte es nur, weil du es gerade in einem Atemzug genannt hattest, aber ansonsten, euer Merkwürden ist alles gut.
Okay, ja, vielen Dank für die Aufklärung. Das ist wirklich wichtig. Durch diese ganzen Abkürzungen alleine schon und durch diese ganzen Informationswust, mein Thema ist ja mehr die ökonomische Seite, da habe ich das durcheinander gebracht, aber auch kein wirkliches Problem.
So, und wir bleiben jetzt dabei. Gerade kam die Meldung rein, dass jetzt vorgeschlagen wird, auch das ist ja durchaus etwas, dass die Bundesregierung jetzt eine Corona-Testpflicht in Unternehmen prüft. Also vor allem in Unternehmen mit mehr als 18 Mitarbeitern. Das heißt, auch hier, Andreas, die Schlinge wird enger gezogen. Also es heißt, die Menschheit wird jetzt in ein Szenario, in ein Impf- und Testszenario geführt. Alles andere ist in den Hintergrund getreten. Ein Kaffeehausbesuch, ein Restaurantbesuch, eine Hochzeitsfeier, ein Konzertbesuch, ein gemeinsames Grillen, was auch immer, all das soll es nicht geben, sondern es soll nur noch um Masken, Impfen, Testen gehen. Heißt mit anderen Worten, ich frage mich gerade, wie verändert das die Psyche der Menschen, die Seele? Also wir versuchen ja hier im Kanal immer darauf hinzuweisen, dass man seine innere Kraft erhält, pflegt und erweitert, indem man rausgeht, indem man eben auch Freunde trifft, indem man gemeinsam etwas zu essen macht zu Hause, eine Kerze anzündet, etwas Schönes tut. Diese ganzen Krankenhausthemen, also ich habe von Kindesbeinen an eine hohe Abneigung gegen Krankenhausbesuche, gegen Spritzen, gegen all das, was mir das Leben schon Tage vorher beschwert, wenn ich weiß, dass ich dahin muss. Und das ist jetzt also der Alltag für die Menschen geworden?
Ja, die selbsterfüllenden Prophezeiungen, die daraus auch entstehen, denn immer mehr Menschen fangen an, sich mit diesen Themen dauerhaft zu beschäftigen und werden immer kranker. Ich habe mich gestern mit einem Deutschen unterhalten, der sagte, durch diese FFP2-Masken könnte er überhaupt nicht mehr atmen. Die vorherigen Operationsmasken, die man hatte, die waren ja schon schlimm. Ich habe so ein Ding mal aufgehabt, so eine Operationsmaske, die normale. Ansonsten braucht man die hier ja eigentlich gar nicht. Aber eine FFP2-Maske habe ich noch nie aufgehabt. Aber offenbar scheint das wirklich schlimm zu sein. Und alleine die Tatsache, dass die Atmung gehemmt wird, und die Atmung ist ja nun einer der Grundbedürfnisse. Nein, das ist das Grundbedürfnis schlechthin. Wir können auf Luft nur ganz wenig verzichten. Auf Wasser dann natürlich auch noch, aber etwas länger können wir ohne Wasser auskommen und ohne Essen können wir noch länger auskommen. Das heißt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist die Luft zum Atmen. Und wenn man uns die nimmt und gleichzeitig uns immer mit diesen Themen mehr abrichtet und in die Krankheitssystematik reinbringt, dann wird es natürlich wirklich ernst. Also eine gefährliche Geschichte.
Vor allem immer wieder sei darauf hingewiesen, wenn ihr die Masken tragt und lange tragen müsst, vergesst nicht, dass der Körper übersäuert damit. Weswegen es wichtig ist, frisches Gemüse zu essen oder eben Kartoffeln. Kartoffeln sind basische Lebensmittel, Bananen, solange es die noch gibt. Esst solche Dinge und nehmt auch, wir stellen das ja auch immer mal wieder ein, dieses Basenpulver, das gibt es in verschiedenen Formen. Wir stellen das hier, glaube ich, ja, so ein Pulver halt, das nehmen wir hier auch abends zu uns, wenn wir wissen, es war nicht genügend Gemüse oder nicht genügend Salat oder genügend Kartoffeln. Also es ist ganz wichtig, denn dieses Maskentragen entzieht dem Körper die basischen Grundstoffe. Der Körper übersäuert und über längere Zeit übersäuerte Körper können Krankheiten entwickeln, weil einfach der Motor nicht mehr rund läuft. Das darf man nicht vergessen, ist ganz, ganz wichtig und vor allem wird es eben durchs Maskentragen leider begünstigt, wenn man das Wort begünstigen in dem Zusammenhang nehmen darf, sagen wir lieber verstärkt. Was auch hilft, ich werde nachher das Video nochmal von Wim Hof einstellen. Das ist ein niederländischer Extremsportler, der Atemübungen euch gibt, wie ihr euren Körper wieder basisch atmen könnt. Auch das regelmäßig machen. Ganz wichtig, dass wir jetzt immer unseren Fokus darauf haben, wie halten wir uns gesund. Genauso wie wir ja jetzt auch eine Saat- und Gartenserie angefangen haben, indem wir eben darauf hinweisen, wie man einen Garten anlegt, wie man ein Beet anlegt. Machen wir jetzt jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag kommt dieser Podcast dazu. Versucht, euer eigenes Gemüse anzubauen, eure eigenen Kräuter, auch die Kräutertöpfe im Herbst ins Haus nehmen, in die Wohnung nehmen, an einen sonnigen Platz stellen. Jeder hat ja Pflanzen am Fenster. Das kann auch mal ein Kräutertopf sein, damit ihr eure frischen Kräuter immer habt. Ordentlich in die Sonne stellen und hegen und pflegen, mit den Pflanzen reden. Das ist mehr, als ihr euch vorstellen könnt, gut für die Gesundheit. Ja, und an die Gesundheit, ja, da denken die Regierungen offenbar nur noch im Zusammenhang mit Impfen. Und zwar mit Impfstoffen, die überhaupt nicht ausreichend getestet wurden. Wir haben viele Warnungen von Experten. Professor Hockerts, Stefan Hockerts hat dazu auch ein Buch veröffentlicht. Und da werden wir uns auch noch intensiver mit beschäftigen. Andreas, du hast jetzt, was das Thema Lieferketten und Lebensmittelversorgung angeht, hast du ein paar Neuigkeiten? Denn das sind ja immer so ein paar Leute, die dir etwas zuflüstern. Und wir haben ja hier auch schon öfter darüber gesprochen. Leute, seht zu, dass ihr eure Vorräte zu Hause habt, denn es kommen jetzt wirklich karge Zeiten.
Ja, es gibt offenbar auch in führenden Positionen von großen Bundesministerien Menschen, die mit Rückgrat erprobt sind und sagen, ich spiele dieses Spiel nicht wirklich mit. Und wir kriegen hier wirklich Informationen aus ziemlich hohen Quellen. Das ist schon interessant. Und was ich gerade erfahren habe, interessanterweise, ist, dass unser Podcast auch von vielen Logistikern und IT-Seniors gehört wird. Also das heißt also von den Experten, die in den Ministerien sitzen und dann auch mit den Logistikern zusammenarbeiten, mit den Speditionen. Und Er schätzt einer von uns, von dem, der uns hier die Informationen gibt, dass über 60% der Leute in diesen Gremien tatsächlich sogar hinter uns stehen. Aber trotz der gegenteiligen Kommunikation von EY und des Bundesministerium für Innern, Gesundheit und auch dem IFO-Institut ist tatsächlich noch eine große Ablehnung da. Allerdings herrscht in den Arbeitsgruppen auch ein großes Misstrauen. Also die Spaltung pur ist natürlich durch. Einige Insider haben sich übrigens aus diesen Supply Chain Management Boards, aus diesen führenden Strukturen sogar verabschiedet und einfach ihren Job hingeschmissen mit dem Argument, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Andere natürlich, meist Jüngere, sehen das Geld einfach und machen mit. Das Ganze wird wie ein Spiel an der Börse gehandelt, aber das kennen wir ja. Kurz zur Grenzpolitik gegenüber Tschechei und Österreich. Die führt natürlich zu einer starken Beeinträchtigung bei der Lebensmittelversorgung.
Sag mal Tschechien.
Tschechien.
Nicht Tschechei.
Tschechien, oh ja, sorry. Aber da Frankreich noch offen ist, ist der Kollaps nicht unmittelbar aufgetreten. Bei der Analyse des betroffenen Warensortiments erkennt man auch bei diesem Zusammenhang eine klare Agenda. Also kurz mal einen Zwischenstand zu den Lebensmitteln. Erstens, die Ausdünnung hat begonnen. Mittlerweile sind bereits 1500 Artikel aus dem Sortiment der Lebensmittel rausgefallen. Zweitens, wir haben Preissteigerungen mittlerweile, die bei den Verbrauchern ankommen für Obst und Gemüse. Das werden wahrscheinlich unsere Zuhörer hier alle bestätigen können. Die Supermärkte und Ketten schreiben Brandbriefe an die Ministerien, aber ohne Gehör. Das wird nicht offen überall dargestellt. Also insofern möchte ich das gerne hier mal sagen, weil ich das von denjenigen höre, die diese Dinge in den Ministerien lesen müssen. Eine Grundversorgung ist zwar möglich, aber noch möglich, aber kritisch. Man versucht jetzt hier irgendwie im Moment, so wird es eingeschätzt, die Lieferketten auf ein Minimum zu halten, bis das Impfangebot komplettiert ist. Es ist allerdings ein sehr fragiler Zustand in den Logistikketten und die Logistik könnte jederzeit zusammenbrechen. Also das ist schon eine ganz wichtige Aussage hier. Man weiß nicht, wie, sondern man versucht es irgendwie noch so hinzuhalten. Die Industrie ist allerdings jetzt schon sehr schwer betroffen. Man rechnet mit kurzfristigen Bandstilllegungen sowohl bei Audi, BMW als auch Mercedes. Das wird offen diskutiert. Es fehlen vor allem Kleinteile und Schrauben. Weniger die Chips, die man uns immer erzählt, die Mikrochips, die sind noch da. Interessanterweise ist es so, dass also hier offiziell kommuniziert wird, dass man für März in der Branche mit 50% Kurzarbeit durchaus rechnet.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Andreas, das sind jetzt alles deutsche Automarken, die du genannt hast. Gibt es solche Probleme eigentlich auch bei Toyota oder bei Ram oder bei Peugeot oder Renault?
Ja, das ist interessant. Es werden also derzeit, es geht ja vor allem um den deutschen Markt natürlich. Die anderen, die produzieren ja eigentlich munter weiter. Es sind asiatische und hochpreisige Kfz werden gefertigt, auch in Deutschland. Die werden ja auch dann hier endgefertigt. Die Golfklasse allerdings, die wird bewusst leiden gelassen. Also das ist interessant.
Was heißt denn bewusst?
Ja, also das ist die offizielle Agenda, dass man sagt, also dass gerade der Mittelklassewagen für den Normalbürger, das hängt vielleicht auch damit zusammen, da kann man nur spekulieren mit dem Volkswagen-Konzern, den man ja nun als den größten Automobilkonzern der Welt mittlerweile schon so eingedampft hat. Es ist ja doch ein ziemlich starker Prozess gegen die europäische Wirtschaft.
Ja, aber die hatten doch auch da manipuliert mit den Schadstoffausstoßen. Das geschieht denen doch ganz recht, oder?
Ja, genau so ist es. Ich denke immer, wenn ich ab und zu mal hier durch Kanada fahre und ich habe vor mir einen VW Tiguan mit einem 1,2 TSI Motor und ich sehe, wie sauber der vor mir, oder TDI gibt es ja auch noch ab und zu, die Diesel, und ich sehe mir dann daneben einen Dodge Ram an. Wenn der den Wagen nur anmacht oder Gas gibt, kommt jedes Mal eine riesenschwarze Wolke raus, ältere Modelle natürlich. Und wenn ich dann sehe, dass der VW quasi der Killer ist und der Dodge Ram also das reine Fahrzeug, dann merkt man, hier handelt es sich wohl doch eher um ein Politikum.
Ja, aber ich denke, wenn das jetzt jemand von den Grünen gehört hat, was du gerade gesagt hast, der wird doch gleich eine Strategie entwerfen, wie Kanada in die deutschen grünen Pläne mit eingeordnet werden kann.
Ja, das glaube ich weniger, weil ich habe so das Gefühl, es geht mittlerweile darum, gegen Deutschland zu sein. Das Gefühl habe ich. Übrigens ist das damit auch keine Rechtfertigung dafür, dass Volkswagen tatsächlich manipuliert hat. Und das hat es ja wohl offenbar. Jetzt muss man sich allerdings auch fragen, warum? Wenn beispielsweise Anforderungen durch eine inkompetente Politik gestellt werden, die kein Unternehmen halten kann, dann geht natürlich auch irgendwann eine kriminelle Energie los, dass man irgendwelche Dinge basteln muss, dass man es hinbekommt.
Ja, wobei du diese dem Konzern nicht unterstellst, sondern nur als beispielhaft anführst.
Klar, das geht nur um eine Systembeschreibung. Kommen wir wieder zurück. Was interessant ist nochmal hier zu den Logistikgeschichten. Die Grenzkontrollen, die jetzt eben halt durch den Lkw-Verkehr laufen, in der Südregion, dadurch ist der Lkw-Verkehr um 38% zurückgegangen. 38%, das ist gigantisch. Die Logistikunternehmen selbst kommen übrigens immer mehr in finanzielle Schieflagen. Vorgestern haben wir ja gesprochen über den Brandbrief der Speditionsunternehmer an Frau Merkel. Was sich auch interessant ist, 42%, also ich nenne hier bewusste Zahlen, die aus dem Ministerium kommen, natürlich nicht offiziell, 42% der überwiegend ausländischen Lkw-Fahrer, die kommen meist aus der Ukraine, Slowakei, Rumänien, haben aufgrund der Schikanen ihren Job gekündigt. Wow. Ergo Fahrermangel. Und die holt man auch nicht wieder eben wie zurück. Also die Nervosität steigt ganz oben in der Führung und die Geschwindigkeit wird jetzt noch weiter erhöht. Das Ziel scheint ganz eindeutig zu sein, Impfung. Jeder soll bis zum Sommer seine erste Injektion bekommen haben. Prognose? Umsetzung von Selbstteststrategien vor Einlass der Supermärkte, das wird jetzt erwartet. Das heißt, alle Leute sollen denn, bevor sie in den Supermarkt gehen, einen Selbsttest sich unterziehen. Geschäfte, Schulen und auch Betriebe werden gleichzeitig davon betroffen sein. Und parallel dazu läuft natürlich die Impfpropaganda. Und es entsteht natürlich eine Zweiklassengesellschaft bei denjenigen, die nicht mitmachen wollen. Es wird Drehkreuze beim Einkaufen in Zukunft geben, die also die einzelnen Gruppen nochmal separieren sollen. Das wird mit Geld des Bundes und der Länder auch noch gefördert. Das sind die internen Pläne.
Die haben es ja auch. Die haben ja viel Geld, ne? Können die ja rausschütten.
Ja, das Geld wird momentan ja aus dem Nichts herausgebraten und wird allerdings nicht für strukturierte physische Ökonomie eingesetzt, sondern für mehr oder weniger destruktive Geschichten und natürlich in die entsprechenden Werte wie Aktien und so weiter. Also es hat also mit Wirtschaft nicht viel zu tun. Die Bevorratung, das ist ganz wichtig, das ist das Ziel, soll sozial geächtet werden und später auch verboten bzw. mit Bußgeldern versehen werden. Das finde ich schon wichtig. Also Bevorratung, wenn man sich Vorräte anschafft, was ausgerechnet das Ministerium des Innern über bestimmte Prospekte und auch über Websites ständig nach außen trägt, legt euch Vorräte an, soll dann als Verbot gelten. Dazu gibt es bereits eine Ministerialverordnung aus dem Ministerium von Frau Klöckner. Also alles schon vorbereitet, wie die Strafenkatalogen dann aussehen werden. Und Leute, die Vorräte dann anlegen, sind dann zukünftig die Aluhutträger und auch noch unsozial.
Das heißt also am besten doch jetzt, solange es noch nicht unter Strafe steht, tun, so es überhaupt nur möglich ist und dann aber auch nicht viel drüber reden, ne?
Genau, das ist wirklich Punkt wichtig. Vielleicht noch mal ganz kurz, die Stimmung in der Bevölkerung ist natürlich jetzt gekippt. Die Leute sind undiszipliniert, das merken sie natürlich ganz oben. Die gesamte EU öffnet ja langsam die Geschäfte, Deutschland nicht. Deutschland schottet sich immer weiter bewusst und koordiniert ab. Frage, was steht dahinter? Ich will sie nicht beantworten, ich will sie offen lassen. Letztendlich hängt alles daran, ob die in Deutschland verblüffend hohe Obrigkeitshörung der Bevölkerung weiter funktioniert. Bitte?
Hörigkeit,
was habe ich gesagt?
Hörung.
Hörigkeit der Bevölkerung weiter funktioniert. Die Obrigkeitshörigkeit der Bevölkerung ist extrem und selbst die führenden Ministerialpersonen sitzen dort und können es kaum fassen. Man schätzt übrigens, dass wir zurzeit...
Ich muss dich nochmal unterbrechen. Ja. Heißt das, dass die Regierenden sich selber wundern darüber, wie weit sie das Ding drehen können und die Leute immer noch widerspruchslos mittrotten?
Ja, einmal das natürlich und natürlich auch die vielen, die auf unserer Seite sind und uns dann ja auch mit Informationen hier füttern. Die sind natürlich auch geschockt und wünschten sich intern offenbar was anderes als das, was sie nach außen zu vertreten haben. Und ich bin auch froh, dass wir da an der Stelle in Schlüsselfunktionen Personen haben, die uns dann informieren. Also Man schätzt ungefähr 40% Impfverweigerer und die sollen gebrochen werden. Die sollen ihre Haltung nicht durchhalten. Das hat auch ein Sprecher des RKI gesagt. Und man wird die Konsequenzen so gewaltig machen, dass man sie nicht aufrechterhält. Man rechnet also mit 15-20%, die dann noch als harter Kern der Impfgegner überbleibt. Damit rechnet man sogar.
Also ein harter Kern von 15-20% ist ja fast ein Fünftel der Gesellschaft. Vielleicht ist dann das Schlagargument der Regierung, dass man sagt, dann kann keine Herdenimmunität hergestellt werden.
Richtig. Ich vermute mal, wir dürfen das nicht vergessen, das sind zwischen 15 und 20 Millionen Menschen in Deutschland. Also das ist schon eine ganze Menge, die sich weigern. Das sind auch immer noch einige Großstädte. Also es wird ziemlich hart. Noch ganz kurz an der Stelle, der Covid-Index, von dem ich gesprochen habe, mit den 20 gerichteten Parametern ungefähr, die da drin sein sollen. Der wird jetzt um einen weiteren Arbeitstitel aufgebaut. Also der heißt jetzt intern positiver besetzt, soll das sein, Control Covid Index. Das ist jetzt das neue interne Wort. Und der bevorstehende Selbsttest soll jetzt auch mit als zusätzlicher Faktor dort mit reingeraten werden. Also es wird ein völlig undurchsichtiger Index, der da entsteht. Also kurz von meiner Seite die Empfehlung an unsere Zuhörer, was du gerade sagtest, weiterhin Vorräte anlegen, solange man es noch kann und nicht darüber offensiv kommunizieren, denn das könnte verdächtig sein. Wichtig, denkt an die Tiernahrung, Medizinprodukte und Hygieneartikel, die dann eventuell nicht mehr zum Grundbedarf zählen. Dass man sagt, Tiere sind nicht so wichtig. Auch denkt dran, Getränke anzulegen. Also momentan ist es so, dass die Brunnen, also die Abfüllbetriebe von Getränken in Schwierigkeiten sind und offenbar auch reihenweise vor der Pleite stehen, weil die Logistik ihre Produkte nicht mehr transportiert und dadurch auch keine Gelder mehr kommen. Also es wird schon ziemlich heikel. Und für euch immer wichtig, wenn ihr auf dem Land seid, lokale Anbieter zu unterstützen, das ist ganz wichtig. Die sind relativ autark, gerade wenn auch jetzt die Gemüsezeit beginnt und dass man dann Gemüse dann eben halt zumindest in diesen wichtigen Zeiten jetzt erstmal zur Verfügung hat.
Also wie richtig die Informationen so sind, die du da immer bekommst, lieber Andreas, man sieht es schon bestätigt in der Presse, denn der Spiegel hat berichtet, wir sind darauf hingewiesen worden durch einen Leserbrief. Da heißt es, Andreas sagte ja, das Sortiment soll auch 800 bis 2000 Waren auf diese runtergeschraubt werden, statt über 20.000, wie das bislang noch so in den Lebensmitteldiscounter, Supermärkten, Ketten und so weiter ist. Es sollen also jetzt in einem neuen Modell tatsächlich nur noch 500 bis 800 Artikel angeboten werden. Und das sieht nämlich folgendermaßen aus. In dem Spiegelartikel, der aktuell erschienen ist, heißt es, Bahn und Edeka eröffnen Supermarkt ohne Mitarbeiter. Personal sucht man vergebens. Geöffnet ist rund um die Uhr. Am Bahnhof Renningen in Baden-Württemberg betreiben Edeka und die Deutsche Bahn künftig einen automatisierten Supermarkt. Man nennt die Dinger auch Robotermarkt. Andernorts heißt es, gibt es das Konzept übrigens schon. Wird ein begehbarer Lebensmittelautomat der Bahnhofssupermarkt der Zukunft und eben dann nicht nur für die Bahnhöfe. Dieses Modellprojekt von Deutscher Bahn und Edeka ist jetzt gerade vorgestellt worden. Die Kunden bestellen und bezahlen die Produkte per Smartphone-App oder am Automaten. Eine mechanische Anlage mit Robotertechnik sucht die gewünschten Waren zusammen und stellt sie dann an einer Ausgabe bereit. Und zur Eröffnung des Marktes, so schreibt der Spiegel, standen den Interessenten zunächst nur 300 verschiedene Artikel zur Verfügung. Später sollen es mal bis 800 werden, darunter Grundnahrungsmittel, gekühlte Waren und Drogerieartikel. Und es gibt solche Märkte, die heißen digitalisierte Märkte verschiedener Lebensmittelhändler schon länger, schreibt der Spiegel, so etwa von der Firma Bünding in Oldenburg. In ihrem Kombi-24-7-Markt gibt es eigenen Angaben zufolge mehr als 500 Artikel von frischen Lebensmitteln über Getränke, Drogerie, Waren bis zu Tabakwaren. Herr Anton ist ein anderes Unternehmen, das digitalisierte Minimärkte ohne Mitarbeiter natürlich in Containern in Bochum, in Lengerich, Tecklenburg anbietet. Und auch die Supermarktkette Teegut beschreibt oder betreibt mit Theo kleinere Märkte ohne Mitarbeiter. Hier nehmen die Kunden die Produkte jedoch noch selbst aus den Regalen. Sowas gibt es auch in der Schweiz. Da ist es die Supermarktkette Migros, die unter dem Namen Migrolino mit den ersten Roboterläden experimentiert. Das heißt, so fängt's an und irgendwann wird's dann halt ausgeweitet. Das heißt auch, Andreas, dieses Einkaufserlebnis, dass du dir also einen Einkaufswagen nimmst und dann durch die Regale schlenderst und reintust und so weiter, gehört wahrscheinlich dann auch sehr zeitnah der Vergangenheit an. Es gibt ja jetzt schon Hinweise auch für Deutschland, dass man, wenn ein bisschen gelockert wird und man zum Friseur wieder gehen darf, dass man oder in ein Restaurant oder ein Café, das alles aber nur noch funktioniert mit einer vorherigen Anmeldung, übrigens auch in einem Supermarkt, müsste man sich dann anmelden können, damit man da für 15 Minuten reingeht. Also auch das für mich wie in einem Horror-Science-Fiction-Film, der Umbau der Gesellschaft, des menschlichen Miteinanders, wo man ja vielleicht noch mal mit der Kassiererin hätte einen kleinen Talk machen können. Das ist ja hier in Kanada sehr üblich, dass man manchmal 10 Minuten an der Kasse wartet, weil die Kassiererin noch mit jemandem ratscht, wie man das hier auf Kanadisch sagt. Und all das, diese menschlichen Kontakte und so weiter, möchte man doch auch in dieser geimpften, durchgeimpften, digitalisierten Welt zurückschrauben.
Ja, es läuft also tatsächlich agendamäßig ab, wie wir es die ganze Zeit gesagt haben. Diese Great Reset und dann dieses Back Build Better bedeutet natürlich auch, dass dann, ich sage mal, der Wiederaufbau stattfinden soll. Wir sind ja hier mehr oder weniger kriegsmäßig anmutende Administrationsstrukturen und Infrastrukturen, die hier aufgebaut werden. Wenn man sieht, mit Containerverkauf, Sortimente runterfahren, das hätte sich ja vor 2 Jahren niemand vorstellen können. Und wenn wir auch noch wissen, dass diese Dinge natürlich nicht dadurch zustande gekommen sind, dass weniger Ware da war, sondern dass man einen Shutdown eingeleitet hat. Das ist nicht die Folge eines Virus, sondern die Folge eines künstlich eingeleiteten Shutdown per Dekret. Und das Ganze natürlich, hätte man das gesamte Parlament dahinter, würde das natürlich nicht so schnell gehen. Aus diesem Grunde hat sich eine kleine Gruppe von oligarchischen Politikern durch ein Ermächtigungsgesetz an die Macht gehievt und führt nun diktatorisch, totalitär diese Dinge. Ich sage das in diesem bewussten Vokabular, das hätte ich vor einem halben Jahr noch nicht gemacht, aber wir sehen ja, wie es ist. Wie soll ich es denn um Himmels Willen anders beschreiben als das, was wir gerade hören? Und das Spannende ist tatsächlich, durch diese klaren Strukturen, dass die Menschen wie in dieses Stockholm-Syndrom reinkommen. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand entführt wurde, dann ist es so, dass wenn jemand entführt ist, in einem Raum gehalten wird, dass der dann plötzlich in dieser Angst ist und diese Angst sich verändert und er baut dann eine Liebesbeziehung auf zu den Entführern, der ihn eigentlich unten hält, zerstört und so weiter und so fort. Das ist so ein Notfallprogramm, was offenbar in den Menschen abläuft. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn es heißt, dass ein Herr Söder beispielsweise dargestellt wird, das ist einer, der packt an, der greift es, der regelt das und so weiter und der kümmert sich darum, dass alles gut wird und lässt sich dann nicht von irgendwelchen Dingen abbringen. Da kann man schon irgendwann davon ausgehen, könnten da auch solche Mechanismen eine Rolle spielen in der Seele der Menschen.
Ja, und wir hatten es ja hier mehrfach in den letzten Monaten besprochen. Im Juli, Anfang Juli 2020 ist ja das Buch des WEF-Gründers Klaus Schwab herausgegeben worden, zusammen mit Thierry Malleret. Die haben ja das Szenario schon also wirklich hellsichtig vorausgeahnt. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben sich kürzlich damit nochmal beschäftigt und haben gesagt, dass er das alles vorweggesagt hat, vorausgesagt hat, dass die kleinen Unternehmen, zum Beispiel auch im Gastgewerbe, die Lockdowns weitgehend nicht überleben werden. Das ist ja aus meiner Sicht richtig schlimm zynisch, wenn so etwas also vorab angekündigt wird. Viele das aber nicht ernst genommen haben, uns ja vielfach auch nicht zugehört haben. Ich nehme mal an, die allerwenigsten wissen überhaupt von diesem Buch, in dem, und deswegen bringt es etwas, so etwas zu lesen oder zu besprechen, haarklein von den Strippenziehern vorausgesagt wird, was geplant ist und was natürlich auch umgesetzt wird. Und er sagt, Schwab schreibt also, überleben werden hingegen die großen Ketten und Fastfood-Giganten, wenn es jetzt um Gastronomie geht. Und das legt die Vermutung nahe, dass große Unternehmen größer werden, während die kleinsten schrumpfen oder ganz verschwinden. Das ist also dreist und schamlos angekündigt worden. Und in dem Buch heißt es unter anderem, aufgrund der hohen gegenseitigen Abhängigkeit und Verflechtung der heutigen Wirtschaft, Industriezweige und Unternehmen, vergleichbar mit der Dynamik, mit der Makrokategorien miteinander verbunden sind, kann jedes Glied der Kette auf die unterschiedlichste Art und Weise schnell einen Dominoeffekt bei den anderen auslösen. Schauen wir uns als Beispiel einmal die Restaurants an. Dieser Wirtschaftszweig wurde von der Pandemie in einem so dramatischen Ausmaß getroffen, veröffentlichen die Anfang Juli 2020, wo es nämlich noch gar nicht so weit war. Also so gigantisch dramatisch betroffen, dass nicht einmal sicher ist, wie das Gaststättengewerbe sich je wieder vollständig erholen soll. Ein Restaurantbetreiber drückte es so aus, schreibt Schwab. Wie hunderte andere Köche in der Stadt und Tausende im ganzen Land stehe ich jetzt vor der großen Frage, wie unsere Restaurants, unsere Berufswege, unser Leben aussehen könnten, wenn wir sie überhaupt je zurückbekommen. In Frankreich und im Vereinigten Königreich schätzen mehrere Branchenkenner, dass bis zu 75% der unabhängigen Restaurants die Lockdowns und die nachfolgenden Social Distancing-Maßnahmen nicht überleben könnten. Überleben werden hingegen die großen Ketten. Und es heißt hier weiter, der Mikroumbruch wird jedes Unternehmen in jeder Branche zwingen, neue Geschäfts-, Arbeits- und Betriebsweisen auszuprobieren. Digital steht da nicht, aber ist gemeint. Wer sich der Versuchung hingibt, zur alten Arbeitsweise zurückzukehren, wird scheitern. Alle, die sich hingegen mit Flexibilität und Fantasie anpassen, werden die Covid-19-Krise schließlich zu ihrem Vorteil nutzen. Und nun kommt es auch noch, was das Menschliche angeht. Die Reduzierung der sogenannten Kontakte als Reaktion auf Corona und die während der Ausgangsbeschränkung verhängten Maßnahmen des körperlichen Abstandhaltens werden ebenfalls dazu beitragen, dass sich der elektronische Handel, E-Commerce, zu einem immer stärkeren Branchentrend herauskristallisiert. Der Verbraucher braucht Produkte und wenn er sie nicht einkaufen kann, wird er unweigerlich dazu übergehen, sie online zu kaufen. Und dann wird es zur Gewohnheit. Menschen, die zuvor noch nie online eingekauft haben, freunden sich damit an, während die Gelegenheits-Online-Käufer jetzt mehr und mehr dazu übergehen werden. Das wurde während des Lockdowns deutlich. So Klaus Schwab, der hellsichtige Mann, der WEF-Gründer, der Vorsitzende aller großen Milliardäre dieser Welt, die gerade die Welt umbauen.
Ja, und an dieser Stelle kann man tatsächlich die klassischen Muster aufgreifen, die die Presse immer ranzieht, wenn jemand, der nicht ins Bild passt, etwas sagt, dass man sagen muss, nicht was wird hier gesagt, sondern wer sagt hier etwas. Klaus Schwab und all die Personen, die dort in seinem Club der Milliardäre, das ist ja ein Club der Milliardäre, wo er Vorsitzender ist, die dort sitzen, sind die Personen, die aus dem alten System ihren Reichtum aufgebaut haben und jetzt offenbar eine komplette Machtübernahme planen auf dieser privaten oligarchischen Ebene. Das kann man relativ deutlich erkennen. Und wenn man jetzt sieht, dass er sagt, dass wir zentralistische Lager haben, wo die Leute online bestellen, das bedeutet natürlich wieder ein Stück weit Überwachung. Denn wenn mein Name irgendwo schlecht dasteht und ich brauche eine Karte oder einen RFID-Chip, um etwas zu bestellen, dann kann es sein, dass man mir verweigert, etwas zu schicken. Das ist natürlich nur auf zentralistischer Ebene möglich. Kleine regionale Strukturen, da bilden sich wieder Gruppen von Menschen, die sagen, nein, wir machen was anderes, wir machen da nicht mit. Jeder, der ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass die Grundlagen unseres Erfolgs für die Ökonomie, übrigens auch letztlich für eine nachhaltige Umwelt- und Klimadebatte, die man hier hat, denn die Luft gehört ja dazu, dass die funktioniert auf der Basis von kleinen und mittelständischen Betrieben, die der Garanten unserer Wirtschaftsordnung waren. Er verwurstet hier ganz viele Themen. Auf der einen Seite hat er völlig recht, der Unternehmer ist jetzt in dieser Situation dramatisch gefordert, sich wirklich jetzt Gedanken zu machen. Jeder, der ein Restaurant hat, jeder, der ein Unternehmen hat, von dem er bisher lebte, im Einzelhandel, muss sich überlegen, neu aufzustellen. Darauf zu hoffen, dass das alles wieder irgend so wird, das können wir vergessen. Das kann nicht mehr kommen, weil tatsächlich dieser Point of No Return bereits überschritten ist. Das lässt sich nicht mehr zurückholen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dieser Zeit des Shutdowns alleine in Deutschland eine Geldverschwendung hatten in Höhe von rund 2 Billionen, weit mehr, genau genommen, wenn ich glaube, es sind weit mehr, aber das sind die offiziellen Zahlen. Das entspricht der Staatsverschuldung von 1949 bis 2019. Die gesamte Staatsverschuldung der Bundesrepublik, die ist im Jahr 2020 mal eben dazugekommen. Und wenn wir wissen, dass im Jahre 2017, 18, 19 viele Eltern von Schülern gesagt haben, unsere Schule muss neu gestrichen werden, wir haben irgendwelche Asbest oder sonstige Dinge noch in den alten Dächern mit drin, die Kinder könnten krank werden, es hieß immer, es ist kein Geld da, plötzlich ist das Geld in Unmengen da. Das Problem ist, wir haben hier aus meiner Sicht eine Diskussion zu führen, ob die Klima- und Umweltdebatte eine falsche Flagge ist gegenüber dem, was man tatsächlich vorgibt.
Ja, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz doch noch mal zu dem Thema Lieferkette zurückkehren, weil es sind inzwischen ja internationale Warnrufe von der Bild-Zeitung veröffentlicht worden, die wieder noch einen draufsetzen, was die Willkür der deutschen Regierung angeht. Zum Beispiel hat sich der Generalsekretär der International Road Transport Union, Umberto De Preto, dem Internationalen Verband der Straßentransportwirtschaft mit einem offenen Brief direkt an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gewendet. Und da heißt es unter anderem: Sehr geehrte Frau Kanzlerin Merkel, die von Ihrer Regierung auferlegten Grenzbeschränkungen verursachen ein Chaos im Güterverkehr auf Europas Straßen. Und Überprüfungen und Gesundheitskontrollen für den Güterverkehr dürfen an den Grenzübergängen nicht länger als 15 Minuten dauern. Darauf hat sich die EU-Kommission im März 2020, also vor einem Jahr, verständigt und sich auf die Umsetzung sogenannter grüner Korridore verständigt. Aber, so heißt es in dem offenen Brief an die Kanzlerin weiter, die Realität sieht derzeit anders aus. De Preto mahnt die Kanzlerin an, Europa braucht ihre Führung, um den Güterverkehr in der Pandemie am Laufen zu halten. Und die Bild-Zeitung fragt dann, wie lange hält der Österreich-Transit das noch aus? Wie lange kann der dem noch standhalten? Aktuell wird schon in Norditalien kontrolliert, dass nur noch Lkw-Fahrer mit negativem Test in Richtung Brenner unterwegs sind. Das ist ja der zentrale Alpenpass Richtung Deutschland. Ohne Test geht es nicht weiter nach Tirol. Wegen der angespannten Lage werden die meisten Verkehre aber über die östliche Tauernautobahn umgeleitet. Bedeutet ein Umweg von 200 Kilometern. Und die Geschäftsführerin der Spedition Neuner, Katrin Eisler, erklärt gegenüber Bild, was das neben verspäteter Lieferungen für die Fahrer bedeutet. Sie sagt, die Fahrer überschreiten beim Warten an bzw. zur Grenze die Schichtzeiten, können die EU-Sozialvorschriften nicht mehr einhalten. Von Lieferfristüberschreitungen und möglichen Güterfolgeschäden, dass das Zeug nämlich vergammelt, ganz zu schweigen. Und dann heißt es auch weiter, der ehemalige Vizepräsident des irischen Transportverbandes IRHA, der Mann heißt Sean Murtagh, der sagt, mein Blut kocht. Erst werfen sie den Brexit und die Corona-Maßnahmen auf uns Fahrer und erwarten, dass wir die Lieferketten einhalten. Dann ändern sie über Nacht die Gesetze und bestrafen die Fahrer, die ihr Bestes tun, die Auflagen zu erfüllen. Und auch der stellvertretende Generalsekretär des größten tschechischen Transportverbands, Bohemia heißt der, oder so heißt das der Verband, Kesmat Bohemia, und der Generalsekretär heißt Jan Medved, Der berichtet von steigender Personalnot. Das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Wegen der deutschen Maßnahmen verlieren wir unsere Fahrer. Immer mehr wollen wegen der schlechten Behandlung ihren Job aufgeben. Sie wollen nicht jeden zweiten Tag getestet werden und Teststationen aufsuchen müssen, bei denen nämlich eine große Chance besteht, sich mit dem Virus überhaupt anzustecken. Also das heißt, bei ausländischen Unternehmen herrschen Wut und Verzweiflung wegen der Maßnahmen, die aus Deutschland kommen. Also auch hier wieder noch einer obendrauf. Und mir ist das gerade so beim Vorlesen auch aufgefallen, Andreas. Natürlich hat ein Lkw-Fahrer keine Lust, sich alle Nase lang testen zu lassen. Das ist ja auch eine gewaltige Zumutung für diese Menschen.
Ja, das ist ja bei allen Branchen so. Ich hatte mich jetzt gerade vor kurzem unterhalten mit einem großen Mitglied eines Bestattungsverbandes, der gesagt hat, wenn zum Beispiel die Bestatter irgendwo hinkommen, die kommen ja mit ihren Leichenwagen und holen dann Leichen raus aus Altenheimen oder eben halt auch aus Krankenhäusern. Und die müssen sich ja quasi, wenn die am Tag 5 Krankenhäuser anfahren oder 5 Altenheime anfahren, um irgendwelche Leichen herauszuholen, dann jedes Mal testen lassen, bevor sie reinkommen. Auch das ist ja ein ziemlich großes Problem. Also diese ganzen Situationen sind überhaupt noch nicht richtig geklärt. Deshalb machen die es so, dass die einzelnen Bestatter sich jetzt eigene Ärzte sogar holen und sich auf eigene Kosten, das ist ja durch einen riesen Kostenaufwand, morgens durchchecken lassen, durchprüfen lassen, damit sie dann für 12 Stunden einen Beleg haben, in diesen 12 Stunden tatsächlich mehrere Gebäude oder mehrere Einrichtungen von alten Menschen überhaupt besuchen zu dürfen. Die Absurdität kennt ja wirklich überhaupt keine Grenze. Und es liegt eigentlich alles direkt vor uns und wir finden auch immer wieder die Bestätigung von unseren Zuträgern, die wir haben. Und liebe Zuhörer, denkt immer daran, wir halten euch auf dem Laufenden. Sobald wir irgendetwas Dramatisches haben in dieser Beziehung, was euch direkt angeht, werden wir das auch notfalls in einem kleinen Extra-Podcast machen. Also achtet immer drauf.
Ja, und vielleicht noch ein Wort an dieser Stelle. Nicht oft, aber manchmal kommen Schreiben, ja, ihr habt ja so viel Werbung im Kanal. Ja, haben wir tatsächlich, also nicht mehr als irgendeine ARD- oder ZDF-Anstalt mit ihren Werbeprojekten, die sie da ständig einblenden. Die Dinge, die wir einblenden, von denen sind wir überzeugt. Das heißt, es sind Hilfen. Es ist, ob es eine Wärmedecke ist in der kalten Zeit, ob es ein Petroleumofen ist, der
wieder da ist.
Der was?
Der ist wieder da. Der Petroleumofen war ja ausverkauft und ist jetzt wieder da. Ich habe gerade noch 2 Stück bestellt, auch für meine Familie und verschicke die in Deutschland.
Ja, weil das einfach ein Knopfdruck und man ist unabhängig von irgendwelchen anderen Gas oder Strom oder Heizungen jedweder Art. Ein Petroleumofen, einfach Öl rein, anknipsen, fertig ist das Ding. Wir können ihn nachher gerne auch wieder einstellen. Aber auch wenn wir zum Beispiel Dosenbrot einstellen. Dieses Dosenbrot, ihr könnt das sehen, das lässt der Kopfverlag jetzt selber herstellen, weil er auch unabhängig sein möchte und eben liefern können möchte, weil auch hier die Lieferketten langsam zusammenbrechen. Irgendwann gibt es halt so ein Dosenbrot nicht. Es hält sich aber bis 20 Jahre und vielleicht noch länger. Das heißt, die Lieferketten werden zusammenbrechen. Und wenn wir so etwas einstellen oder eben auch dieses basische Pulver oder jetzt anregen, dass ihr euren Garten selber anbaut, dass ihr auf der Terrasse, auf dem Balkon euren kleinen Garten habt, wo ihr wenigstens Kräuter und ein paar Gemüse wie Tomaten oder Gurken habt, dann ist das Hilfe zur Selbsthilfe. Einem Hungernden gibt nicht den Fisch zu essen, sondern die Angel, dass er sich selber auf alle künftigen Zeiten den Fisch auch angeln kann. Es ist jetzt wirklich sehr wichtig, flexibel zu bleiben und zu denken und vor allem vorsorgerisch zu arbeiten. Und solange wir so arbeiten können, dass wir täglich diesen Kanal mit Meldungen auch füllen können, die ja oft aus den Mainstream-Medien sind. Also wir sind ja hier nicht die Verschwörer in dem Sinne, sondern die meisten Meldungen kommen tatsächlich aus dem Mainstream und zeigen, wohin die Reise geht. Also da wird ja sozusagen die Richtung festgelegt und mit den Informationen, die wir dann aus Zuträgerkreisen haben, aber eben doch aus freien Medien, kann man abgleichen, wie es wird. Und immer wieder gesagt, wer diese drei Bände im Lichte der Wahrheit liest, der hat einen Überblick, der kann sich leichter ein Bild machen, was hier gerade passiert. Denn ganz klar ist es, wir sind in Zeiten des Gerichtes und diese Zeiten müssen wir durchschreiten. Das ist dieses Nadelöhr. Und für mich ist immer wieder fast unglaublich beobachten zu müssen, aushalten zu müssen, wie viele Leute einfach hinstolpern und das billigend in Kauf nehmen, dass nicht nur ihnen, sondern ihre Freiheit genommen wird. Und Andreas, wir haben einen Spruch von dem mir sehr hochgeschätzten Roger Willemsen, der leider verstorben ist, den ich persönlich kannte und wirklich sehr geschätzt habe, weil er einer der letzten echten Philosophen dieser Welt gewesen ist. Und du hast einen Satz auswendig gelernt, weil dir der auch so beeindruckend erschien, wie mir übrigens auch. Kannst du den mal sagen, was er kurz vor seinem Tod gesagt hat?
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Deshalb habe ich das gelernt. Ich habe ja früher auch immer Gedichte gelernt, wenn mich was irgendwas besonders beeindruckte. Er sagte: Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten.
Kleine Pause, damit man das wirken lässt. Ja, den kannst du mir nachher nochmal aufschreiben, den stelle ich mal ein, diesen Spruch. Ja, puh, ja, schrecklich, aber es ist genau richtig getroffen mit diesem Satz. Ja, und jetzt fielen im Handel Platz der Geduldsfaden. Es gibt eine riesen Klagewelle gegen den Lockdown. Und das ist denn doch auch mal wieder eine gute Nachricht, denn das sind jetzt die Unternehmen, die es direkt betrifft. Egal ob Mediamarkt, ob Saturn, ob Obi, ob der Modehändler Breuninger. Bei immer mehr Einzelhändlern in Deutschland ist jetzt der Kaffee auf. Die versuchen vor Gericht ein Ende der Ladenschließungen zu erzwingen. Manche machen einfach den Laden auf, haben wir vorhin eingestellt. Kurzes Video von jemandem, der einfach das Geschäft aufmacht. Auf deutsche Gerichte rollt damit jetzt eine Klagewelle zu, mit der die ganzen Händler, Baumärkte, Modegeschäfte, Elektronikhändler die Ladenschließungen verhindern und eine Öffnung erzwingen wollen. Und ja, es gibt Klagen vor den Verwaltungsgerichtshöfen in Baden-Württemberg, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen und Sachsen, überall dort, wo Häuser sind, die zu einer Kette gehören. Die Ketten haben sich auch zusammengetan und sie finden das unfair, dass die Lebensmittelgeschäfte geöffnet bleiben dürfen, aber alle anderen nicht. Und das ist auch nicht gerecht. Und Einzelhändler beraten auch eine Sammelklage vor, und zwar gemeinsam mit dem Einkaufsverbund Unitex. Der unterstützt nicht nur in Bayern und Rheinland-Pfalz Eilanträge, sondern bereitet parallel zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei Nieding und Barth eine Sammelklage hunderter Einzelhändler auf Schadensersatz vor. Hunderte Händler sind es jetzt bereits, sagt der Unitex-Marketingchef Xaver Albrecht. Es gebe auch bereits die Zusage eines Prozesskostenfinanzierers, der 1 Million Euro für die nächsten juristischen Schritte zur Verfügung stellen wolle. Und ja, also es soll eine Klage auch auf Gleichstellung mit den Friseuren sein.
Gut, die Problematik, die ich hier sehe, ist, dass eine Klage vor einem Gericht auch einen funktionierenden Rechtsstaat voraussetzt. Den kann ich mittlerweile nicht mehr erkennen. Ich bin mittlerweile so desillusioniert mit dieser Geschichte, die hier gelaufen ist im letzten Jahr, dass ich nicht mehr glaube, dass auf dem normalen juristischen Weg überhaupt noch irgendwelche Dinge zu regeln sind. Aus meiner Sicht kann es nur noch darum gehen, dass die Menschheit jetzt großflächig entdeckt, dass sie die Mehrheit ist und die Mehrheit etwas anderes denkt, als was die Minderheit uns verkaufen will über ihre Medien, sodass die Mehrheit glaubt, sie wären eine Minderheit. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Würden alle ihre Geschäfte morgen aufmachen, würden alle sagen, Maske runter, ich bin nicht mehr dabei, inklusive der Soldaten oder viele Polizisten und so weiter, dann wäre dieser ganze Spuk sofort am Ende.
Ja, und wir haben schon eine Stunde fast, schon weit über eine Stunde voll. Diese Meldung, die ich gerade hier vorgelesen habe, ist übrigens von der Epoch Times zusammengefasst und veröffentlicht worden. Und damit wollen wir mal diesen großen Themenkomplex Lieferketten und Handel verlassen und wollen noch zu einem brisanten Video kommen, Andreas, von Dirk Müller. Das hattest du mir gestern gezeigt. Und hier in diesem Video rechnet Dirk Müller mit der Abschaltung vieler Kommunikationswege. Und er hat ganz deutlich gesagt, wir machen so lange weiter, wie wir können. Das ist eine klare Stellungnahme zum Bitcoin. Und ja, das wird, was er da so alles von sich gegeben hat, den sogenannten Krypto-Fans natürlich nicht gefallen.
Ja, das Problem ist ja, dass wir auch gespalten sind an der Stelle. Und es wird den Krypto-Fans natürlich deshalb nicht gefallen, weil Dirk Müller hier gestern, übrigens nicht auf YouTube, er wird schon wissen, warum, weil sonst das Video runtergenommen wird. Ich schicke dir, Eva, nachher den Link, dass du das nochmal einstellen kannst. Das ist wirklich interessant, aber ich möchte dazu kurz Stellung nehmen. Dirk Müller hat den Bitcoin aus meiner Sicht völlig richtig als trojanisches Pferd betrachtet vom System. Das wird natürlich den Bitcoin-Menschen genauso wenig gefallen, wie wenn ich einem Thermomix-Menschen sagen würde, das ist ja auch so eine Gruppe teilweise von Jüngern, dass ich Probleme habe mit dem Thermomix oder an bestimmten Stellen mit bestimmten Dingen nicht einverstanden bin, ist aber auch gar nicht wichtig. Das sind Ideologien, die da mittlerweile entstehen. Er erkennt hier, der Dirk Müller, dass aber nicht das Entscheidende ist bei der Kryptowährung, bei dem Bitcoin, dass es Probleme gibt in der Umsetzung, sondern erkennt jetzt sogar, dass aufgrund des der veränderten wirtschaftlichen Situation tatsächlich diese Kryptowährungen funktionieren können. Das ist aber kein Dafürhalten oder eine Stellungnahme, die sich konstruktiv zum Bitcoin orientiert. Das ist mittlerweile eine sehr, ich sage mal, volatile, also eine schwankende Möglichkeit des Geldes und es ist ohne Sachwert hinterlegt und so weiter. Es dient aus meiner Sicht, wie ich es übrigens vor Jahren schon mal gesagt habe, dass diese Kryptowährungen entstanden sind auf der Blockchain-Technik, vermutlich sogar entstanden im amerikanischen Pentagon. Nämlich Menschen werden damit in eine Richtung gebracht, in die sie eigentlich haben wollen, in die man sie haben will, was die digitale Währung anbelangt.
Ja, er beschreibt ja auch die Great Reset-Theorie. Wir brauchen eine Schrumpfung.
Genau, und das ist eigentlich eine seiner ganz wichtigen Aussagen, dass die neue ressourcenerhaltende Ökonomie nun auf Schrumpfung aufgebaut wird. Und das ist schon ein spannendes Ding, was er da raushaut. Er stellt also die Frage, dass in Zukunft alles anders wird. Wir sprachen gerade darüber, über die Unternehmen, die sich neu ausrichten müssen. Er macht es unmittelbar, denn er ist Aktien- und Börsenhändler und das auch ein sehr intelligenter. Ich kenne ihn persönlich und er ist ein sehr intelligenter Mann und vor allem ist er auch unternehmerisch fit im Kopf und er kennt offenbar auch Veränderungen. Denn wenn wir jetzt ein neues System haben, was die Ressourcen schonen soll, was übrigens auch von allen und auch von mir zu unterschreiben ist, dass wir nicht mehr Ressourcen in einem Jahr verbrauchen, als die Erde uns durch eine entsprechende Neuorientierung wieder zurückgeben kann. Denn letztendlich entsteht ja auch immer wieder neue Pflanzen wachsen nach und so weiter. Die neue Wirtschaft soll so ausgebaut sein, dass möglichst jetzt eine Schrumpfung erst einmal stattfindet. Das ist übrigens richtig, wobei ich der Meinung bin, eine Wirtschaft sollte eine bedürfnisbefriedigende Wirkung haben. Wir haben ja in der Vergangenheit die Situation gehabt, sprechen wir ganz klar darüber. Es wurde etwas produziert, das schnell kaputt geht, damit es als Müll irgendwo war und dann sofort wieder neu gekauft werden konnte. Und dass das auf Dauer nicht gut geht, ist doch logisch. Und aus diesem Grunde bin ich mit diesen Grundlagen natürlich schon völlig überein. Die Problematik, die wir nun haben, ist, dass wir eine Rückführung der Wirtschaft haben und eine Schrumpfung, um die Natur zu schonen. Und das ist das Ziel des WEF. Das Entscheidende ist natürlich keine Fernreisen mehr, keine eigenen Autos mehr, keine eigenen Immobilien mehr und so weiter. Das ist die Ideologie, die dahinter steht. Erinnert jetzt sehr stark an einen Sozialismus. Aber das wundert mich natürlich auch nicht, dass da eine solche sozialistische Struktur tatsächlich hintersteht.
Ja, in einem anderen Video hat ja Müller auch einen Vergleich angestellt nämlich zwischen deutschen Wirtschaftswissenschaftlern und der EZB auf der einen Seite mit, man mag es kaum sagen, mit der Deutschen Reichsbank.
Ja, doch, das kann man durchaus sagen, weil die Deutsche Reichsbank ist 1875 gegründet worden. Also insofern ist das Problem immer, wenn der Begriff Deutsch und Reich zusammensteht, dann kommt immer der Trigger in Deutschland. Frankreich, kein Problem, Österreich, kein Problem. Deutsch und Reich ist immer ein Problem. Aber das Deutsche Reich ist es ein bisschen länger als die 1000 Jahre zwischen 1933 und 1945. Nein, das war ein sehr interessantes Interview, übrigens nicht mit Müller, sondern zwischen dem Marc Friedrichs, also ein Finanzdienstleister, und einem Professor Richard Werner, ein Deutscher, der kommt aus Landshut und lebt in London. Und er hat dort wirklich diesen Vergleich, das fand ich unglaublich mutig, aber auch wirklich passend, der EZB mit der Deutschen Reichsbank angebaut. Und das ist das, was jetzt fast wieder in dieses Video von Müller mitgehört, dass diese neuen digitalen Währungen tatsächlich mehr oder weniger die Zukunft sein sollen. Und die ist nur durchsetzbar, wenn eine entsprechende große zentrale Organisation, in diesem Fall ist es die EZB, drüber steht. Und die EZB befindet sich ja auch im Privatbesitz. Es ist keine öffentliche Bank. Und das Problem war gar nicht bei der EZB, dass sie jetzt zu frei ist. Die Deutsche Bundesbank war ja letztlich den Gesetzen unterlegen. Die EZB ist aber den Gesetzen nicht mehr unterlegt, sondern dem Finanzsystem in sich. Das wiederum ist privat. Und privat kommt von privare. Privare heißt berauben. Und das war auch die Grundlage für die Deutsche Reichsbank, die ja über den Ersten Weltkrieg durchgehalten hat und in den 20er Jahren in der Weimarer Republik dann die Hyperinflation letztendlich installiert hatte und dann, dass die neue Bundesbank, nachdem das festgestellt wurde, welche Probleme nämlich mit völlig freien, politisch nicht regulierten Banken entsteht, dass man dann gesagt hat, die Deutsche Bank muss politisch auch in einer bestimmten Regelung sein und den Gesetzen unterliegen. Und das hat man durch die EZB natürlich wieder rausbekommen. Und die EZB ist deshalb genau wie die Reichsbank, die war nämlich damals auch privat, als sie gegründet wurde, von Privatpersonen. Nochmal ist die höchste Geldinstitution oberhalb der Banken gesteuert und genau dasselbe ist die EZB wieder und deshalb ist der Vergleich absolut sinnvoll und ich kann da wirklich darauf hinweisen, wer wirklich sich tiefer damit beschäftigen möge, der möge sich das Video zwischen dem Professor Richard Werner und dem Marc Friedrichs gerne ansehen. Kann ich auch gerne den Link nochmal mit reingeben.
Ja, ich habe übrigens gerade, vielen Dank für diese Ausführung, denn das ist ja auch wieder Zukunftsmusik und das wird ja auch wieder dazu führen, dass vieles neu geordnet werden muss. Andreas, eine andere Sache ist ja noch, hier habe ich es jetzt genau, eine Meldung, die mir noch ganz wichtig ist. Die BaFin, die hat jetzt gedroht, und zwar Lebensversicherern, die nicht so sicher aufgestellt sind, mit Neugeschäftsstopp. Also da heißt es, wenn sich abzeichne, dass ein Versicherer 2032 die Solvency-II-Kapitalanforderungen nicht erfüllen kann, könne ihm die Behörde die Anwendung der bis dahin geltenden Übergangsregelungen untersagen. Es könnte dazu führen, dass der Versicherer in letzter Konsequenz kein Neugeschäft mehr schreiben darf, sagt der für die Branche zuständige Exekutivdirektor Frank Grund gegenüber der Börsenzeitung. Es gebe zwar jetzt noch keinen konkreten Fall, aber er schließe das perspektivisch überhaupt nicht aus. Er könne sich vorstellen, dass der Trend zur Konsolidierung unter den, sind ja ungefähr 80 Lebensversicherern in Deutschland, anhält.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir müssen damit rechnen, dass die Lebensversicherungsbranche in Kürze der Vergangenheit angehört. Die Lebensversicherung hatte ja ursprünglich die Aufgabe, die Hinterbliebenen bei Tod des Versicherungsnehmers zu schützen, ist aber über die Jahrzehnte dann irgendwann abgewandelt worden zu einer Kapitalanlage. Und diese Kapitalanlage ist mehr oder weniger ziemlich nach hinten losgegangen, wenn man nämlich sich mit den Systemen beschäftigt. In meinem Podcast Finanzdienstleistung habe ich das schon gemacht zu dem Thema Finanzfragen, was tun. Hashtag Andreas Popp Finanzfragen, was tun. Hintereinander geschrieben. Ich höre immer wieder, dass es nicht gehen soll, doch es geht.
Hashtag ist die Raute für alle die älteren Herrschaften, die es vielleicht nicht wissen. einfach bei Telegram oben links, bei mir ist es links, bei manchen ist es rechts, in die Suchleiste eingeben. Sag's nochmal.
Hashtag ohne Leertaste dann weiter. Andreas Popp, Finanzfragen, was tun? Alles hintereinander geschrieben, ohne Leertaste. Da findet man das. Ja, ich kann wirklich hier an dieser Stelle nur noch empfehlen, gerade im Thema Lebensversicherung, das habe ich dort auch mit durchgenommen. Hört euch das gerne nochmal an. Die Gefahren bei der Lebensversicherung, auch dass man vor allem bei bestehenden Versicherungen, wer heute noch eine Lebensversicherung abschließt mit Sparanteilen, da kann ich nur noch Vorsatz unterstellen der Vermögensvernichtung und nicht mehr in irgendeiner Form nur noch Fahrlässigkeit. Aber das Wichtige ist, wenn Menschen ihre Lebensversicherung loswerden wollen. Erstens, wenn sie kündigen, oft sind die Rückkaufswerte nicht geprüft. Die bekommen dann die Leute irgendein Geld ausgezahlt und können nicht nachvollziehen, ob diese Gelder stimmen. Und aus diesem Grunde halte ich es für wichtig, dass man auch darüber nachdenkt, eine Lebensversicherung zu verkaufen. Erstens sind es ungeprüfte Rückkaufswerte, wenn man kündigt. Zweitens, wenn man mehr eingezahlt hat, als man rausbekommt, dann ist das Geld nicht nur weg, aber man kann diese Verluste nicht einmal steuerlich absetzen, wenn man den Vertrag kündigt. Würde man den Vertrag aber verkaufen, kann man diese Verluste absetzen. Und es ist natürlich auch so, wenn man kündigt, wird die volle Kapitalertrag steuerfällig. Das wird nicht bei Verkauf. Und das ist ganz wichtig. Also es gibt die Möglichkeit, seine Versicherungen zu verkaufen. Da gibt es Spezialunternehmen für. Ich gebe die gerne raus auf Anfrage. Das gilt für kapitalbildende Lebensversicherung, Rentenversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung, fondsgebundene Rentenversicherung, Bausparverträge übrigens auch, Unfallversicherungsverträge mit Prämienrückgewähr. Man hat auch in Unfallversicherung Sparanteile mit reingebaut. Und man kann diese Verträge, man bekommt dann einen Rückkaufswert von der Versicherung bei einer Anfrage, wenn man kündigen würde. Wie viel würde ich dann bekommen? Dann kommt eine Summe X. Und man kann den Vertrag dann verkaufen, bekommt dann innerhalb von 18 Tagen diesen Rückkaufswert abzüglich einer einmaligen Gebühr, ich glaube von 500 Euro ungefähr, dann sofort auf sein Konto überwiesen. Aber damit ist das noch nicht zu Ende. Derjenige, nämlich das Unternehmen, welches diesen Vertrag nun kauft, geht nun juristisch gegen die Versicherung vor auf ihre Kosten und stellt fest oft, dass die Rückkaufswerte nicht richtig berechnet sind, dass eventuell irgendwelche Rücktrittsrechte noch gegriffen hätten und so weiter und so fort. Und dann kommt Geld raus, weil der Vertrag von den Käufern der Versicherung auch gekündigt wird, nämlich von der Firma. Und diese Mehrkosten, die dann oder mehr Einnahmen, die dann erzielt werden durch diese Firma, davon partizipiert der Kunde dann im Nachhinein nochmal, ich glaube mit 30% als eine sogenannte Bonusgeschichte. Also sehr interessant. Was nicht gilt, um das auch gleich von vornherein zu sagen, das sind Rürup-Verträge, also oder Genossenschaftsanteile, Pensionskassen, Unterstützungskassen für Betriebsversicherungen und so weiter. Und auch keine Direktversicherungen, die bereits auf den Arbeitnehmer übertragen wurden. Und die Riester-Verträge bei der Nürnberger Generali und Aachener und Münchner Versicherung. Ansonsten gibt es dort auch Möglichkeiten. Wer da Fragen zu hat, der kann uns gerne kontaktieren und ich gebe da gerne was zu raus.
Jo, jetzt sind wir fast am Ende. Ich habe es angekündigt. Am Ende werden wir eine Nachricht vorlesen, eine Leserzuschrift, die ich sehr bemerkenswert finde. Deswegen wollen wir sie kurz durchsprechen. Und zwar schreibt der Mann: Liebe Eva, servus, lieber Andreas. Ich habe mir ein paar Gedanken zum Thema Angst gemacht. Beginnen wir mit der einfachen Definition. Angst ist das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt. Oft geht Angst mit psychischen Störungen einher. Doch sie ist auch nützlich. Ohne Angst hätten die Menschen früher nicht überleben können. Das, was ich derzeit tatsächlich beängstigend finde, ist die eigentliche Blockade des Logischen. Durch die Manifestation dieser Angst durch reine Propaganda in den Köpfen der meisten Bürger. Ein weiterer Punkt ist, wie ich finde, die Manipulationsfähigkeit der Masse. So gab es mannigfaltige Versuche, in denen die Masse einen einzigen durch das Herdenverhalten manipuliert hat, was wiederum die Angst schürt. Das heißt, meiner Logik nach, schreibt der Mann, befinden sich viele Menschen in einem Teufelskreis. Doch die Frage ist, müssen wir Angst haben? Und wenn ja, vor wem? Nein, Wir müssen keine Angst haben, denn diese mittlerweile sehr offensichtliche, dreiste Art der Manipulation hat auf so breiter Ebene mit Virus, Ansteckung, Mutation, Klimawandel, dem Verlust der menschlichen Kontakte unter und so weiter keine dauerhafte Wirkung. Es gibt immer jemanden, der gewisse Dinge in Frage stellen wird. Somit geht dieser jemand sowieso gestärkt in eine neue Denkensweise über und hinterfragt die Zusammenhänge. Ein zweiter Punkt, der mir ganz klar verdeutlicht, dass wir keine Angst haben müssen, ist die Tatsache, dass die, die uns zu lenken versuchen, als eigenen Antrieb Angst haben, nämlich vor uns Sklaven. In Anführung. Sie nehmen die Schwächsten aus unserer Mitte, die Alten, und impfen diese. Sie nehmen die Teuersten aus unserer Mitte, Kinder, Jugendliche, und brechen sie. Sie wollen durch Angst ihre Angst vor der Macht des Volkes vertuschen. Die Angst vor dem freien Menschen muss in ihren Grundfesten so stark verankert sein, dass sie bereit sind, zu töten, ob nun über kurz oder lang. Sie haben so eine Angst vor der Macht, der sie eigentlich gegenüberstehen, dass sie bestechen, lügen, betrügen, um ihre finanzielle Position und ihr Standing zu verteidigen. Wir dürfen jedoch eins nicht vergessen. Ohne uns, die generationenlang ihren Wohlstand durch harte Arbeit geschaffen haben, wären die sogenannten Elitären nicht dort, wo sie jetzt sind. Das bedeutet, sie sind nicht in der Lage, selbst etwas zu erschaffen. Sie sind nicht in der Lage, wahre Werte zu vermitteln oder gar das Wunder des natürlichen Treibens wertzuschätzen. Sie sind Krüppel, die in ihrer Geldblase ihre Sicherheit suchen, die sie allerdings dabei sind zu verlieren. Stück für Stück trägt die Schöpfung oder das, was uns umgibt, einen Teil ihres Einflusses ab. Denn Angst kann man nicht kontrollieren. Man kann sie säen und muss dann auf eine gewisse Fügung hoffen. Und diese Fügung ist unsere Rettung. Und er sagt, als Fazit möchte er ein Zitat anbringen, welches ich, so schreibt er wörtlich, zu einem durch seinen Bandleader sehr verunsicherten Schlagzeugschüler vor knapp 15 Jahren gesagt habe: Du musst keine Angst haben. Wer Angst sät, wird ihr früher oder später selbst erliegen. Das heißt, wir reden ja ständig über das Gesetz der Wechselwirkung. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Die, die jetzt diese globale Angst verbreiten, Andreas, die sind doch schon im Pendelschlag begriffen. Das heißt, es schlägt schon zurück.
Ja, spätestens, wenn die Menschen wieder anfangen, miteinander zu sprechen. Und dann wird das Ganze auffliegen. Wir haben ja eine Spaltung, eine dreiteilige Spaltung. Wir haben Menschen, die tatsächlich Angst haben vor einem Virus und Angst vor einer sogenannten Mutation. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die Angst haben vor ihrem persönlichen finanziellen Bankrott, weil sie nicht mehr weiter wissen. Auch große Ängste. Aber die jetzt die Angst haben vor dem Bankrott, die können nicht verstehen, dass irgendjemand Angst hat vor dem Virus. Und so versteht man sie nicht. Und derjenige, der Angst vor dem Virus hat, der kann nicht verstehen, in Anbetracht der tödlichen Gefahr, die auf uns lauert, wie kann es dann sein, dass er sich nur um sein Geld und um seinen Mammon kümmert? Das ist das Problem. Hier findet eine Spaltung statt und natürlich dann auch eine Ohnmacht, miteinander zu sprechen, weil keiner den anderen mehr hören will. Es gibt noch eine dritte Form der Angst. Das sind diejenigen, die Angst davor haben, dass eine kleine oligarchische Gruppe von Ultrareichen die gesamte Weltherrschaft übernehmen und eine globale Diktatur erreichen. Und die können aus dieser Ebene wiederum nicht verstehen, wie man sich nur Angst um seinen kleinen Laden macht oder Angst vor einem sogenannten Virus. Wir haben hier also eine dreigeteilte Angst, eine dramatische Spaltung. Und wenn wir es schaffen, diese drei Ängste, die dort sind, zusammen übereinander zu legen, kongruent, deckungsgleich zu bekommen und sie miteinander reden, dann werden wir feststellen, dass die Angst auf allen Ebenen unbegründet ist. Und wenn wir auf dieser Ebene unsere Stärke, unser Selbstbewusstsein, unsere Entscheidungsfähigkeit als geistiges, menschliches Wesen wiedererlangen, dann kippen diese angsterfüllten Menschen beim World Economic Forum, bei dem WEF, bei der was auch immer, die werden dann natürlich ein Problem bekommen.
Ja, also wir können nur alle immer wieder unterstützen und ihnen Mut zusprechen, euch allen in der Kraft zu bleiben. Es ist ein absehbares Szenario. Also diese Kraft der Dreistigkeit, mit der jetzt vieles durchgepeitscht werden soll in Windeseile, zeigt natürlich auch, dass Fehler gemacht werden, indem man sich überschlägt. Und diese Fehler werden einfach das Tempo beschleunigen, dass die Dinge auffliegen und dass vor allem dieser dunkle Zustand auf der Erde beendet wird. Derweil im Gebet bleiben, mit dem vertrauensvollen Aufblick nach oben, vertrauend dem Schöpfer, dem lieben Gott. Und eben, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr euch schwach fühlt, ins Gebet gehen und um Hilfe bitten. Ja, und in dem Sinne werden wir durch das Nadelöhr kommen. Anstrengend, haben wir immer gesagt, aber machbar.
Ja, und das ist ein wunderbares Schlusswort und ich freue mich darüber. Und genau das ist unser Ziel, Licht am Horizont und ganz klar in die Richtung weitergehen und nicht anfangen zu torkeln oder zu taumeln. Damit ist es das gesagt.
Ich hoffe, dass du jetzt nicht taumelst, wenn du zur Kaffeemaschine gehst.
Nein, gleich wird sie vorgewärmt wie ein Diesel, ein Alter, und dann wird die Maschine vor sich hin blubbern und uns einen wunderbaren Kaffee bereiten.
Ja, das freut mein Hausfrauenherz, wenn du die Kaffeemaschine mit dem Diesel vergleichst.
Vorher noch ein Stück Holz in den Ofen und dann geht's weiter.
Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir melden uns nachher wieder mit dem Abendgebet.
Alles Gute für euch.
Ciao. Tschüss. Tschüss.